Wir schreiben den 4. Dezember, der erste Samstag im Monat. Das wieder natürlich traditionsgemäß die Plattform, auf der wir gucken, wie sah denn der letzte Monat im Medienmagazin aus? Was ist durch den Medienrost gefallen? Der Kollege Fiene und ja, Herr Pehler, die haben wieder mal ganz genau hingesehen, was bei mir nicht so drin war in der Sendung.
Hallo Berlin. Ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Auch wenn die winterliche Landschaft gerade Ruhe und Frieden ausstrahlt, hinter den Medienkulissen rumorte es im November gewaltig. Schuld daran hatte zum Beispiel der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Ab 2011 soll es eine Neufassung geben, welche von den Ministerpräsidenten schon unterzeichnet wurde. Jetzt müssen die zuständigen Landesparlamente diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag noch ratifizieren. Aber worum geht es genau?
Internetanbieter müssen ab 2011 ihre Seiten auf jugendgefährdende Inhalte prüfen, sie gegebenenfalls mit einer Altersfreigabe kennzeichnen oder nur ab dem Abend oder in der Nacht zur Verfügung stellen.
Es soll demnach so eine Art Sendezeit im Internet geben. Fragen Sie uns jetzt nicht, wie das gehen soll. Jetzt gibt es natürlich einen Aufschrei von vielen Inhalteanbietern, die jetzt nämlich dicke Bußgelder fürchten, wenn sie diesen neuen Regeln nicht nachkommen.
Wir haben mit dem Rechtsanwalt Udo Vetter gesprochen, bekannt von lawblog.de. Der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag löst bei ihm Stirnrunzeln aus.
Er birgt natürlich die Gefahr, dass das deutsche Internet sich von dem weltweiten Internet abkoppelt, einfach durch absurde Vorschriften, absurde Regelungen, bürokratischen Wahnsinn und durch Gängelei der Internetnutzer. Mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verbessern, wobei man heute, wenn man einigermaßen das verständlich würdigt, schon sagen kann, da kommt nichts bei rum.
Udo Vetter sagt, die neuen Regelungen seien weltfremd im wahrsten Sinne des Wortes.
Also von der Formulierung her und den Inhalten ist ja so unverständlich formuliert, dass selbst ich als Jurist mit 15 Jahren Berufserfahrung wirklich Mühe habe, diesen verkorksten, verquasten Text überhaupt zu verstehen. Und das will einiges heißen. Und wenn natürlich jetzt jemand, der kein Jurist ist, das liest, dann sieht er solche Begriffe wie Sendezeit, Altersfreigabe, Beschränkung, jugendgefährdende Inhalte.
Die Frage ist, warum eigentlich jetzt erst im Ende November der Aufschrei im Internet kam.
Naja gut, das ist eine ähnliche Entwicklung wie mit Stuttgart 21. Es wurden hier gesetzgeberische Pläne gemacht, die so verquast formuliert sind, dass nur die Hyperexperten überhaupt begriffen, um was es geht. Es gab ja auch unterschwellig immer eine Diskussion über diesen Vertrag, aber die Menschen, die Blogger, die Leute, die ins Internet schreiben, haben halt relativ spät erst gemerkt, das kann ja auch mich persönlich betreffen. Ja, kann, muss nicht. Und da ist das eine ähnliche Diskussion. Irgendwann spült das hoch, wenn man eben merkt, es wird jetzt aktuell. Und wenn der Bürger, also der Blogger oder der ins Internet schreibt, Handlungsdruck spürt, jetzt am 1.1. kann es für mich Ärger geben, dann ist die Panik natürlich da und dann werden halt auch viele Dinge, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt transportiert und auch durchaus falsch verstanden.
Rechtsanwalt Udo Vetter empfiehlt also, dass Inhalteanbieter keine Panik schieben sollten. Journalistische Angebote seien eh nicht betroffen. Trotzdem haben einige Blogs angekündigt, zu schließen oder ins Ausland umzuziehen.
Viel stärker war im November die Aufregung um WikiLeaks, aber nicht erst seitdem die ersten US-Botschaftsdepeschen auf dieser Internetplattform freigegeben wurden, sondern schon vorher gab es Ärger um den Chef von WikiLeaks, Julian Assange.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hat nämlich erneut einen internationalen Haftbefehl gegen Assange ausgestellt, aber nicht wegen seiner WikiLeaks-Arbeit, sondern wegen mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe.
Einige sprechen hier schon von einer Verschwörungstheorie, da die Vorwürfe immer dann auftauchen, wenn WikiLeaks einen Schlag gegen die US-Regierung gelungen ist. Ja, zunächst als Afghanistan-Kriegsdokumente und dann Iraks-Kriegsdokumente veröffentlicht wurden.
Schauen wir uns Assange einmal genauer an. Er liebt große Auftritte, scharfe Worte, wie hier, als er von Journalisten gefragt wird, ob er die Sorgen der US-Regierung um die Sicherheit der Soldaten im Irak nicht teile.
Nein, ich mache mir aber Sorgen, dass die Presse an solche Aussagen vom Pentagon glaubt. Das Pentagon ist nicht in der Lage, die ganzen Dokumente in der kurzen Zeit zu überprüfen. Das ist unmöglich. Sie versuchen, einige irreführende Aussagen zu benutzen, um die Weltpresse an der Nase herumzuführen, so wie sie das schon beim letzten Mal mit ähnlichen Statements gemacht haben. Wir haben über etwas berichtet, was nicht wahr ist.
Schlagartig kann sich Assange Verhalten zu Journalisten aber ändern, zum Beispiel, wenn sie ihm persönliche Fragen stellen, wie hier in einem Interview mit CNN.
Es gab interne Verwerfungen bei WikiLeaks. Einige Freiwillige haben das Projekt verlassen.
Was sind denn Ihre Quellen?
Von ehemaligen Mitarbeitern.
Haben Sie mit denen gesprochen?
Ja.
Interessant. Assange verlangte, dass die Journalistin ihre Quelle offenlegt. Für WikiLeaks-Mitarbeiter wäre das eine Todsünde. Quellenschutz ist das höchste Vertrauensgut von Assanges Internetplattform. Geht es aber um ihn selbst, scheint das nicht zu gelten. Er bricht letztendlich das CNN-Interview ab.
Wenn Sie dieses sehr ernste Interview weiter mit Fragen über mein persönliches Leben beschmutzen?
Nein, das möchte ich nicht. Was ich wissen möchte, Sie sprachen von einer Kampagne mit schmutzigen Tricks.
Nein, das ist eklig. Ich werde aufstehen, wenn Sie weiter. Sorry.
Die Ereignisse rund um Julian Assange von WikiLeaks wirken irgendwie ungereimt. Es würde uns aber nicht wundern, wenn nach der Veröffentlichung der US-Botschaftsdepeschen nun neue Vorwürfe gegen ihn erhoben werden würden, zum Beispiel auch privater Natur.
Medienberater sind ja immer so ein Fall für sich. Ja, da gibt's diese Jeff Jarvisse dieser Welt, die tingeln von Konferenz zu Konferenz und sprechen über die Zukunft der Medien und glauben vor allen Dingen auch, die zu kennen.
Ja, und wir trennen für Sie die Spreu vom Weizen. Jetzt war zum Beispiel Ken Doctor in Deutschland. Er ist US-Medienanalyst und hat reichlich Printerfahrung. Seine Botschaft dürfte hierbei Verlegern auf offene Ohren stoßen. Er sagt, Tageszeitungen haben eine Zukunft.
Bei Jeff Jarvis hatte man ja zum Beispiel immer das Gefühl, dass er nicht erklären kann, wie man im Netz dann tatsächlich Geld verdienen kann. Ken Doctor, der kann das erklären. Und er unterfüttert seine Thesen auch mit vielen Zahlen. Seine Grundvoraussetzung ist, dass Verleger eine neue Bindung zum Leser aufbauen.
Verleger müssen sich jetzt für Strategien entscheiden. Sie müssen die Einstellung vertreten, wir haben Leser, die uns mögen oder die mögen unsere Marke. Das ist eine gute Gelegenheit. Sie sollen die Gelegenheit haben, uns, also unsere Zeitung, unseren Radiosender oder eben unsere Filme dorthin mitzunehmen, wo sie es möchten. Der Vertrag zwischen Verleger und Leser ist dann, ihr bezahlt mich einmal und ich gebe euch die Inhalte dort, wo ihr sie verlangt. Ich kann auch sagen, dass ich die jetzt nicht bis zum 1. Januar 2011 überall anbieten werde, aber innerhalb der nächsten 12 Monate werden die Inhalte überall dort verfügbar sein, wo ihr sie haben möchtet, und hierfür müsst ihr diesen bestimmten Preis bezahlen. Dann kann ich auch etwas mehr Geld verlangen. Wie wäre es mit einem Aufschlag von 20%, um den vollständigen Zugriff zu gewähren? Dahin wird meiner Meinung nach die Reise gehen. Das wird ein ganz neues Verhältnis zwischen dem Kunden und den Anbietern etablieren.
Er hält auch nichts von den modernen Thesen wie: Journalisten brauchen dank Internet keine Verlage mehr.
Die neue Rolle von Verlegern oder Sendern ist es, Talente zusammenzubringen. Egal, ob es um Düsseldorf, um Technik oder um eine Fußballmannschaft geht, Verlage müssen den Leser und genau so den Journalisten einen Mehrwert bieten. Das ist für Journalisten die Verteilungsmacht und eine gute Bezahlung. Dazu brauchen wir aber Verleger und Sendermanager, welche die moderne Welt verstehen, den Wert von einer guten journalistischen Arbeit erkennen und wissen, wie Inhalte heute verbreitet werden. Das Verhältnis zwischen Verleger und Journalisten ist also weiter genauso wichtig, aber es ist inzwischen ein anderes Verhältnis.
Wenn Sie mehr über die Medien-Zukunftsthesen von Ken Doctor erfahren möchten, wir haben eine Linkliste zu Interviews für Sie zusammengestellt und Jörg Wagner verrät Ihnen, wo Sie die finden.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Rückblick wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Ja, ich verrate es Ihnen. Sie gehen einfach auf twitter.com/medienmagazin. Dann der aktuelle Link führt Sie dann wieder rum zur Linksammlung. Ja, es ist draußen kalt. Yellow mit Celsius führt uns zum nächsten Thema.